Herzlich willkommen zu dieser Lesereise hier in der Stadtbibliothek. Ich habe zwei tolle Autorinnen bei mir, Grit Krüger und Regina Bott. Beide aus dem Raum Stuttgart, kann man, glaube ich, so grob sagen. Ja gut, ja doch, Baden-Württemberg. Baden-Württembergerinnen und Autorinnen. Und die Bibliothek hat euch den Auftrag gegeben, jeweils 4 Bücher auszuwählen, die wir heute als Reiseziel ansteuern. Und das ist natürlich eine fiese Aufgabe für schreibende Menschen. 4 Bücher, das ist ja nichts, ne? Aber ihr habt es geschafft und die Bücher haben wir dabei. Und wie das so ist mit einer Reise, es gibt Wege zu erlaufen und wir laufen heute einmal bis ganz hoch. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt, weil wir lernen uns auf dem Weg eh kennen.
Super.
Gut. Prima. Ebene 1, erste Station. Los geht's. So, angekommen auf Ebene 1, das erste Buch und es geht gleich los mit einem Knall.
Knaller Titel.
Aber richtig, wir haben die Sex Revolts von Joy Press und Simon Reynolds. Magst du uns erzählen, was es mit diesem Buch auf sich hat und warum du es gewählt hast?
Ja, also Musik ist natürlich auch schon eine Leidenschaft von mir. Also es wird auch immer Musik zitiert in meinen Romanen. Also entweder die Leute sitzen im Auto und hören Radio oder sie haben Stöpsel im Ohr. Oder also irgendwie gibt es immer Musik und Songs. Und an dem Buch ist sehr interessant, dass es eben um Gender und Rock'n'Roll geht. Und zwar arbeitet das Buch jetzt nicht heraus, wie es dazu kommt, dass eben Maskulinität in der Musik so omnipräsent ist. Immer noch, also das Buch ist von 95, aber inzwischen gibt es ein neues Vorwort und eine neue Auflage. Mhm. Sondern es geht einfach um die Darstellung von Frauen im Rock'n'Roll, in Texten und in der Musik und in der Art, wie sich auch Männer auf der Bühne präsentieren. Und das ist ultra spannend, weil da kommen ganz viele Musiker drin, die bei mir daheim im CD-Regal stehen oder auch im Plattenregal stehen. Und mir ist es nie so aufgefallen. Ja. Also man hört es einfach und man nimmt es so auf, aber man singt da mit und hinterfragt es selten.
Ja.
Also das ist der eine Punkt, was super interessant ist in dem Buch. Und der andere Punkt ist, dass es eben dann auch um die Frauen geht, die sich eben in der Musikszene einen Namen gemacht haben. Mhm. Und die sich eben ausprobiert haben, die so verschiedene Figuren entwickelt haben, also Kate Bush, dann mal die Elfe, mal die Soldatin, mal die Performerin. Und ich finde, das passt auch zu uns Autorinnen irgendwie, weil man muss gucken, wie stelle ich mich in einer doch eher von Männern dominierten Welt, also jetzt mal im Thriller- oder im Science-Fiction-Sektor bei mir, als Frau inhaltlich da. Also über was schreibe
spannend,
ich?
Ja.
Wer bin ich? Wer sollen meine Protagonistinnen sein? Was probiere ich aus?
Du schreibst ja auch unter Pseudonymen.
Genau.
Das spielt ja irgendwo auch mit da rein, oder?
Auch, ja. Ja, genau. Ja.
Das hat ja auch was mit einer, also so ein Name, der macht gleich ein Bild auf. Und du hast für deine Science-Fiction-Romane oder Geschichten ein Pseudonym und noch eins für, ich weiß gar nicht, ist das
Krimi.
Für die Krimis.
Ja, genau.
Genau. Ja, ja. Und um es auch direkt zu sagen, ich habe es nämlich rausgeschrieben, Chris Brin, Science Fiction und Charlotte Blum für die Krimis.
Für die Krimis erstmal, ja.
Ja. Spielt es auch, also dieses ganze Thema, also wie werden Frauen dargestellt, wie wird Weiblichkeit dargestellt, Männlichkeit, ist das etwas, worüber du in deinem Schreibprozess aktiv nachdenkst oder wo du vielleicht irgendwann auch gemerkt hast, vielleicht lasse ich mich da auch so mitreißen mit einer Strömung, die ich erstmal gar nicht als solche erkannt habe, weil sie mir irgendwie so normal erschien?
Beides. Mhm. Also vor allem beim, also ich schreibe noch nicht so lang. Also ich habe erst vor ein paar Jahren angefangen zu veröffentlichen. Und da muss man erstmal seine Stimme finden. Und gerade im Krimi-Bereich oder auch im Science-Fiction-Bereich hat man ja fast nur männliche Vorbilder. Zumindest habe ich in meinem Regal geguckt, was steht denn da? Und da stehen fast nur Männer. Also ich lese vielleicht ein bisschen die härtere Schiene, muss ich sagen. Und da gibt es mehr männliche Autoren als Autorinnen. Und da muss man eben gucken, wer bin ich, was will ich sein und was soll rüberkommen in meinen in meinen Romanen. Und beim Science Fiction finde ich super wichtig, dass wir denken eben in die Zukunft, wir sind in die Zukunft da. Da muss es einfach stimmen, da muss es anders sein, da kann es nicht so sein, wie es jetzt ist. Da muss ich was bewegt haben, spürbar bewegt haben, und es muss aber normal wirken. Also das darf nicht aufgesetzt wirken, sondern das muss eben total normal rüberkommen, das ist Zustand.
Das finde ich ja spannend, so habe ich noch nie über Science Fiction nachgedacht, aber ja, natürlich, du hast vollkommen recht, wie cool. Und jetzt bin ich sehr neugierig, wie das gelingt, und werde auf jeden Fall was von dir lesen. Ja, natürlich. Super. Ein abschließendes Wort zu diesem Buch? Sind wir bereit für die Weiterreise?
Auf jeden Fall. Aber lesen, also auch wenn man nur, man kann ja auch nur die Musiker oder die Musikerin raussuchen, die man selber daheim im Regal stehen hat und die zu den Lieblingen gehören. Spannende Einsichten. Mhm. Und ich glaube, so wahnwitzig viel hat sich gar nicht verändert. Wie gesagt, das Buch ist jetzt in der zweiten Auflage, aber es ist nichts dazugekommen, sondern es ist eher das Vorwort, was noch wichtig geworden ist. Also
Tipp. Also, ja, Tipp. Und es ist wie auf jeder Lesereise, ich denke mir dann bei jedem Buch, ich will es unbedingt lesen. Zum Glück kommt jetzt der Sommer. Ja. Also, wir ziehen weiter, und zwar auf Ebene 4. Bis gleich. Gut, der nächste Stopp, Grit Krüger, wir stehen hier direkt bei deinem Roman, bei deinem Buch, Tunnel. Und warum steht es hier? Es hat den Anna-Haag-Preis gewonnen, 2023, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. wir werden jetzt nicht über dieses Buch sprechen, obwohl es natürlich sehr empfehlenswert ist. Magst du vielleicht kurz nochmal sagen, worum es geht?
Eine mehr oder minder alleinerziehende Frau gräbt gemeinsam mit einem misstrauischen alten Mann einen Tunnel aus einem Altenheim heraus. Das Ganze klingt jetzt aber vielleicht viel klamaukiger, als es eigentlich ist. Es geht darum, sich zu befreien. Das ist eine Fluchtgeschichte auch. Es geht darum, die Macht über seine eigene Geschichte ergreifen zu können. Und es wird viel gegraben.
Mhm. Und damit haben wir eigentlich schon eine super Überleitung geschaffen zu deiner ersten Auswahl für diese Lesereise. Du hast dir das Buch Im Unterland, eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde, natürlich passend zum Tunnelgraben, ausgesucht, von Robert McFarlane. Genau. Was ist das für ein Buch und worum geht es da?
Erstmal, wie komme ich dazu? AutorInnen recherchieren unglaublich viel und entdecken bei Recherchen für ihre eigenen Bücher ganz tolle andere Bücher. Ich habe McFarlane entdeckt, als ich gerade in der Phase war, zu prüfen, wie entstehen Höhlen, was sind Tunnelsysteme. Ich habe auch ganz viel irgendwie über Berliner Fluchtgeschichten recherchiert und bin dann auf dieses Buch gestoßen, das so ein ganz anderes war. Mhm. McFarlane ist ein Autor, den man dem Nature Writing zuschreiben würde. Das heißt, das ist jetzt irgendwie auch so ein Trend, dass sich Menschen mit Natur auseinandersetzen. Und ich mag unglaublich gerne an diesem Buch. Es ist einerseits sehr poetisch. Es ist übrigens gerade ausgeliehen. Deshalb zeigen wir es nicht in die Kamera.
Wir würden es so gerne zeigen, aber es ist begehrt.
Andere finden es auch gut. Mhm. Genau, es ist super poetisch. Es untersucht, welche Beziehungen haben wir Menschen zu all dem, was unter der Erde ist? Also einerseits, wenn man an sowas denkt wie Atommüll, da kommt alles hin, was man irgendwie loswerden will. Andererseits gibt es aber auch viele Archive, die unter der Erde sind, weil da das Klima stabiler ist. Es gibt Bewahren, Erinnern, Loswerden, ganz, ganz viele Rollen. Er beschreibt verschiedene Arten des Untergrunds. Er untersucht mit einem Biologen gemeinsam ein Pilznetzwerk. Er geht in die Katakomben von Paris. Er erzählt die Geschichte von HöhlenforscherInnen und wie es ist, wenn man stecken bleibt, was dann passiert. Er erzählt auch viele untergründige Ebenen, die es vielleicht bald nicht mehr gibt, weil Abbau betrieben wird. Also in Norwegen am Ende ist es auch etwas. Da gibt es einen Gletscher bald nicht mehr. Und ich habe sehr viel gelernt aus diesem Buch, war aber immer auch berührt von der Poetik. Also es ist ein ganz tolles.
Toll. Du hast einen kleinen Ausschnitt sogar mitgebracht. Wir könnten vielleicht eine kleine Kostprobe der Sprache bekommen. Das würde mich jetzt doch sehr interessieren.
Kann ich machen.
Das wäre also vielleicht wirklich nur so ein klein, also es ist wirklich, man muss auch sagen, Grit ist fantastisch vorbereitet auf diese Lesereise.
Ich mache immer meine Hausaufgaben.
Wirklich, ich habe zu jedem Buch, das sie gewählt hat für heute, habe ich so einen Absatz bekommen mit Hintergründen und warum jetzt diese Wahl. Also Wahnsinn.
Schauen wir mal, was nehme ich denn am besten?
Jetzt habe ich dich da auch total reingeschmissen. Das ist natürlich auch unfair.
Ja, da ist gut zusammen. Ach, das ist okay. Ich hab ja damit gerechnet. Ich habe mir sogar was markiert. Ich muss es nur beim Blättern wiederfinden. Das ist die kleine Herausforderung. Mhm. Aber das schaffen wir.
Ja. Hier unten?
Das ist nur so ein kleiner Absatz. Ich probiere es gleich nochmal. Aha, hier. Okay, ich weiß nicht, ob es die poetischste Stelle ist, aber es ist eine, die ich irgendwie lesen wollte, aus einem Grund. Deshalb, warum nicht? Wir wissen so wenig über die Welt unter unseren Füßen. Schauen wir in einer wolkenlosen Nacht nach oben, so sehen wir das Licht von Sternen, die Billiarden Kilometer entfernt sind. Wir können die Ränder der Asteroidenkrater auf dem Mond erkennen. Schauen wir nach unten, sehen wir kaum mehr als Gras, Erde, Asphalt. Selten habe ich mich der menschlichen Sphäre ferner gefühlt als 9 Meter unter ihr, gefangen im schimmernden Schlund einer Schichtfläche aus Kalk, die sich in Urzeiten auf dem Grund eines ehemaligen Meeres gebildet hatte. Das Unterland kann Geheimnisse sicher bewahren. Erst in den letzten 20 Jahren ist es Forstökologen gelungen, die Netzwerke der Mykorrhiza-Pilzen nachzuvollziehen. Sie bohren sich in den Waldboden und einzelne Bäume kommunizieren und verbinden sich zu Wäldern. Wie sie es seit 100 Jahrmillionen tun. Kürzlich wurde in der chinesischen Provinz Chongqing ein 2013 entdecktes Höhlennetzwerk erforscht, das ein eigenes Wetter macht. Cumuluswolken, die sich in einer riesigen zentralen Halle türmen, kühler Nebel, der fernab vom Licht der Sonne durch große Wolkenkammern zieht.
Das macht Lust auf mehr. Ich sag den Titel nochmal, weil wir es ja jetzt nicht zeigen können, Im Unterland von Robert McFarlane. Und eine Frage zum Schluss, um nochmal den Bogen zu deinem Buch zu schlagen. Dieses Bild vom Tunnel, wie kamst du drauf?
Das hatte ich erstaunlicherweise ganz früh. Ich glaube, Romane schreiben braucht einerseits was zielgerichtet, aber auch was ganz Offenes. Und mein Schreiben begann irgendwie mit diesem Eröffnungsbild, das ich habe. Eine Frau liegt in der Badewanne und träumt sich eigentlich an einen Strand. Und ich wusste, ich muss das brechen. Und was ist das Gegenbild eines Strandes, der Weite? Das ist ein Tunnel, das ist ein Raum, den man sich schaffen muss, eine Freiheit, für die man arbeiten muss. Und es ist ganz schön dreckige Arbeit. Und irgendwie war es klar, dass dieser Bruch da rein muss. Und dann wurde dieser Tunnel so ein bisschen wie die Karotte, die man sich mit der Angel selbst vor die Nase hängt. Und eigentlich ist der Roman so entstanden, dass ich dieser Karotte gefolgt bin, aber rechts und links geguckt habe, was sich noch so auftut.
Vielen Dank für diesen Einblick in die Tunnel und das Licht am Ende vielleicht. Wir ziehen weiter und zwar geht es jetzt auf Ebene 6. Da haben wir ein Gedichtband. So. Grit, da bist du nochmal. Wir gehen jetzt aber in eine ganz andere sprachliche Welt. Vom Sachbuch in die Lyrik. Also eigentlich so auf dem Spektrum, so was man in Literatur so machen kann, genau gegensätzlich. Du hast dir ausgesucht Frieden ohne Krieg, ein Gedichtband von Jewgeni Breiger. Magst du uns das mal vorstellen? Was ist das für ein Band?
Sehr gerne. Das ist ein sehr besonderer Lyrikband, den ich unglaublich schätze. Jewgeni ist ein Freund von mir. Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt und ich sage immer gerne, ich bin mit LyrikerInnen sozialisiert. Das heißt, ich habe irgendwie in studentischen Zeiten viel Zeit mit LyrikerInnen verbracht. Und es ist toll, verschiedene Bände zu sehen oder AutorInnen sowohl persönlich als auch ihr Schreiben über eine ganze Zeit hinweg begleiten zu können. Zu diesem Band muss man sagen, Jewgeni ist in der Ukraine geboren, war übrigens auch einmal Stipendiat hier in Stuttgart. Und er schreibt ein ganz anderes Schreiben als das, was ich zuvor von ihm kannte. Es ist ein Schreiben, nachdem ein Krieg ausgebrochen ist. Es ist ein Schreiben, das mit dem Schreiben hadert, mit der Sprache hadert, mit der Welt hadert. Und es ist das, also wenn man mit SchülerInnen zum Beispiel darüber spricht, was ist denn ein Gedicht? Und dann kommen solche Sachen wie, es reimt sich, es geht um Liebe, es geht um so viel mehr. Und all das, was Lyrik vermag, wenn man eigentlich glaubt, da ist ein Sprechen überhaupt nicht mehr möglich, findet sich in diesem Buch. Mhm. Und also allein, wenn es hier auf dem Titel ist, ein Zitat aus einem Gedicht, es ist ein Krieg in mir, der will mich ziehen, zieht aber andere. Und ich denke mich nur hin. Mir, das ist das russische Wort für Frieden. Es ist ein Krieg in mir. Also es ist auch eine zwischensprachliche Poetik. Mm. Es geht tagebuchartig um eine jüdische Geschichte, eine Geschichte von einer jüdischen Familie. Es geht um den Holocaust, es geht um eine Flucht während des Krieges in der Ukraine. Es geht darum, wie Jewgeni davon in Deutschland erfährt und was das mit ihm macht, was das mit der Sprache macht. Und also es ist auch es fällt teilweise unglaublich schwer, aber es ist zugänglich, weil es ist eine sehr echte Sprache und ich finde so echt, dass es manchmal wehtut.
Das finde ich wirklich das Tolle an Lyrik. Es ist verdichtete Sprache und in einem Wort kann schon unglaublich viel drinstecken. Aber man muss sie auch dekodieren können auf eine Art. Also es ist nicht unbedingt so leicht zugänglich oder es verlangt von einem so einzutauchen.
Ja, aber also manchmal finde ich es auch schön, halbverstanden ist zuzulassen. Ich kann kein Kyrillisch lesen, zumindest nicht flüssig. Und ich kann mich entscheiden, schlage ich das nach oder lasse ich einfach zu, dass da ein Wort steht und ich ungefähr verstehe, was es zu bedeuten hat oder irgendwie in mir etwas losgeht und lese den Text. Oder investiere ich die Arbeit und gehe dann rein und habe etwas Neues gelernt. Das sind beides völlig legitime Zugänge.
Absolut, ja, genau. Ich glaube auch, wer Lyrik liest, kann sich total in Ambiguitätstoleranz üben. Aber auch die will ja gelernt sein. Und wenn du sagst, du wurdest so unter LyrikerInnen sozialisiert, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie war dein Weg zur Lyrik?
Es gab in Frankfurt den Salon Fluchtentier. Das ist eine Gruppierung von LyrikerInnen, die Lesungen organisiert haben. Ich habe auch Lyrik geschrieben, aber das war jetzt nicht meine Hauptveröffentlichung. Man hat einerseits so ein Netzwerk gehabt von Menschen, die schreiben, die sich ausgetauscht haben. Aber wir haben auch einfach interessante AutorInnen eingeladen, Veranstaltungen gemacht, Lesungen gehört. Und das ist das Tollste an Lyrik, wenn sie klingen kann im Raum. Und das waren besondere Abende. Und da hatten wir das eine Weile organisiert. Leider sind jetzt alle mehr oder minder weggezogen. Aber ich glaube, das Netzwerk steht immer noch. Und irgendwie, wir wissen voneinander, wir mögen einander. Und es ist schön, das zu haben.
Toll. Hast du Lust, uns eine kleine Kostprobe zu lesen?
Gerne.
Als Abschluss dieses Kapitels.
Ich überlege. Also, das erste Gedicht ist wichtig, ist heftig. Auch später gibt es noch Gedichte, aber eins, das ich gerne mag, ist kleiner Exkurs. Meine Freundin Julia kommt 2000 aus der Ukraine nach D. Sie ist von Beruf Chemikerin, diplomiert, hat im Labor gearbeitet. Auf dem Diplom steht Chemik, bedeutet Chemiker. Sie will das in D bestätigen lassen zum Weiterarbeiten. geht also in irgendein zuständiges Ämtchen und das Beamtchenlein, ja, ja, nicht anders zu erwarten, Chemik ist ja nicht Chemiker. Wir schreiben Ihnen, Sie sind Chemik, auf Deutsch Chemik. Aber sowas haben wir hier nicht, sorry, sorry. Hier gibt's nur Chemiker und Chemikerinnen, keine Chemiks. Und? Julia darf in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten, herzlichen Dank. Macht erstmal Aushilfsjobs im Labor, dann frustriert, Depression, Heirat, zwei Kinder, weiter Depression, Scheidung. Geht ins Weinbusiness, schreibt Gedichte, weiter Depression. Wollt ihr wissen, wer zu den Top 5 coolsten Menschen auf der Welt gehört? Julia Greenberg. Spoiler, ihr seid nicht dabei, ich auch nicht.
Vielen Dank. Ja, Jewgeni Breiger, Frieden ohne Krieg. Wir ziehen weiter auf Ebene 7 und da haben wir ordentlich was vor. Reise. Also, Regine, es geht weiter mit einer Auswahl von dir. Mhm. Und zwar das Meer der endlosen Ruhe von Emily St. John Mandel. Okay, womit haben wir es hier zu tun und was daran hat dich bewogen, es zu wählen?
Womit haben wir es hier zu tun, ist erstmal total schwierig zu sagen. Also der Roman behandelt eine Zeitspanne von rund 500 Jahren. Es beginnt im Jahr 1912, als ein englischer Adelsspross nach Kanada auswandert oder eher exiliert wird, um dort sein Glück zu finden. Die zweite Perspektive ist die Perspektive einer Autorin im 2002 oder so, 2202, die gerade eine Lesereise unterbricht, weil eine große Pandemie ausbricht und zurückgeht zu ihrer Familie auf dem kolonialisierten Mond. Und der dritte Handlungsstrang handelt von einem Mann, der in einer Zeitmaschine im 25. Jahrhundert die letzten 500 Jahre abreist, um einer Anomalie auf die Spur zu kommen, die sagt, dass es sein könnte, dass wir in einer Simulation leben.
Wow.
Und das hört sich jetzt total nach Science Fiction an. Und ja, es kommen Raumschiffe drin vor. Der Mond ist kolonialisiert, es gibt die Zeitmaschine, Technik wird aber nicht erklärt, die ist eben da und funktioniert, so wie ein Auto das eben fährt. Mhm. Und es ist auch völlig egal, also du hinterfragst es nicht, du akzeptierst alles und sie mischt verschiedene Genres ineinander. Also es ist ein historischer Roman, weil wir diese wahnsinnige Zeitspanne haben. Es ist ein Science-Fiction, es ist Autofiktion, weil sie eigentlich sehr viel von sich selber in dieser Schriftstellerin verarbeitet. Es ist ein Detektivroman, weil wir diesen Menschen haben, der eben dieser Anomalie auf die Spur kommen soll. Und diese Frage, leben wir in einer Matrix, wo jetzt wahrscheinlich jede Science-Fiction-Autorin sagen würde, ja, wow, das bauen wir jetzt aus mit viel Krach und Bumm, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also sie ist wahnsinnig nah dran an diesen Figuren. Es ist alles sehr poetisch ineinander verschachtelt. Sie hat eine tolle Sprache und solche Romane ziehen mich irgendwie magisch an. Also wenn es so ein Mix gibt, der ein bisschen undurchschaubar ist, wo man ein bisschen arbeiten muss, um durchzukommen. Mhm. Also er ist auch nicht dick, ja, das braucht es überhaupt nicht. Der fesselt einen von der ersten bis zur letzten Seite.
Ich finde, diese Auswahl passt nach allem, worüber ich jetzt mit dir schon gesprochen habe, sehr gut ins Bild, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, über dieses Genre Science Fiction und wie kann ich das jetzt in Worte fassen? Wie engstirnig es vielleicht manchmal ist?
Ja, also ich denke, die Science Fiction hat schon eine enorme Breite und Bandbreite. Ich denke, dass die Rezeption vielleicht engstirnig ist. Oder, also mir passiert es oft, wenn ich sage, ich schreibe Science Fiction, also in 90% der Fälle sagen die Menschen, lese ich nicht. Mhm. Weil sie damit eben Raumschiffe, Alienkontakte, außerirdische Artefakte und so weiter und so fort, bum bum,
Ja, ganz viel so auch haben. Genau, ganz viel so Erklärungen von Technologie.
Das auch mit dieser Hard-SF eben, die Hardliner-SF, wo es eben sehr viel um Technik geht und die eben auch erklärt wird. Aber Science Fiction ist ja so viel mehr.
Ja.
Und die Science Fiction, die mir eben am meisten Spaß macht, ist die Science Fiction, die sich eigentlich mit entweder mit unserer Gegenwart beschäftigt, in der Zukunft die Gegenwart widerspiegelt sozusagen oder die weiterdenkt oder eben solche Geschichten, wo ganz viele Ideen drin stecken und dann auch so eben so tolle Fragen wie, wie leben wir in der Matrix? Aber ich glaube, also die Frage wird nicht beantwortet, sie wird sozusagen mit, es ist mir eigentlich egal, ob ich in der Matrix lebe oder nicht, weil für mich selber ändert sich da nichts, beantwortet. Und ich brauche auch gar nicht die Antwort auf die großen Fragen, wie sie vielleicht viele Science-Fiction Romane abhandeln. Also ich, und das gibt mir der Roman alles.
Ja, eine Frage öffnet ja viel mehr den Horizont eigentlich als eine Antwort.
Ja.
Wenn du selber schreibst, das hast du auch vorhin schon so angedeutet, dann bist du auch auf der Suche nach eben dieser Stimme und dieser Sprache. Und vielleicht ist die Emily St. John Mandel so ein bisschen eine, ja, ein Vorbild, eine Inspiration, wie würdest du es nennen?
Also eine Inspiration ist sie sicher, also absolut unerreichbar. Aber sie ist auf jeden Fall eine Inspiration, vor allem auch in diesem locker an die Sache rangehen, auch plotmäßig, nicht so ernst, nicht so verstimmt, also ein bisschen, ja, einfach die Zügel locker lassen und sich sprachlich auch, ja, austoben. Also auch ein bisschen weg eben von diesen Sprachgrenzen, die einem die Science Fiction auch oft aufdrückt.
Also inwiefern? Da horche ich sofort auf.
Also besonders, wenn man als Genre-Autorin unterwegs ist, traut man sich nicht, irgendwelche Grenzen zu überschreiten, die das Großteil vom Publikum nicht mit dir mitgeht. Also da, die brechen dann ab. Also das ist einfach der Unterschied auch zwischen Literatur und zwischen Unterhaltungsromanen, obwohl ich die Trennung ja überhaupt nicht gerne mache. Ich denke, wir machen die alle nicht gerne, aber naja, sie ist da, sie ist auch im Buchhandel da und du hast als Autorin diese Grenzen mitzutragen, ein Stück weit. Und ich versuche das eben so weit auszuloten, wie es mir möglich ist.
Und wieder habe ich so Lust bekommen, was von dir zu lesen. Das ist fantastisch. Vielen Dank für diesen Tipp. Ein weiterer Punkt auf meiner Leseliste für den Sommer. Das Meer der endlosen Ruhe. So. Ich schlage vor, dass wir einfach hier sitzen bleiben und direkt das nächste Buch, das du dir hier ausgesucht hast, machen, weil wir dann den Mikrofonwechsel nicht zweimal machen müssen.
Okay.
Da haben wir... Wieder sehr spannend. Ja. Und dann verschwand die Zeit von Jessie Greengrass. Also, auch hier... Erzähl also, mir gerne.
Das ist ein Roman, den ich letztes Jahr entdeckt habe. Ich hatte von der Autorin noch nichts gelesen davor und den habe ich dann gleich als eins meiner Highlights 2023 praktisch archiviert. Wow. Das ist auch so ein Roman eigentlich, wenn man es jetzt wieder in eine Schublade packen will, ist es ein postapokalyptischer Roman, Climate Fiction. Also es geht um die große Flut und um die letzten Überlebenden. Aber auch wieder, wenn wir das jetzt auch wieder in die Science-Fiction-Kiste packen, da explodiert nichts. Also alles sehr ruhig, gelassen fast in dieser Apokalypse. Es geht um familiäre Beziehungen, es geht darum, wie das Leben schon vorbereitet wird für das Danach, für eine kleine Familie, wie die sich damit arrangieren und sie arrangieren sich wirklich mit dem Untergang der Menschheit, ohne, ja, fast gelassen. Und Es ist, hat auch einen Nature-Writing-Aspekt, was ich in der Kombination total reizvoll fand. Also Apokalypse und Nature-Writing passt für mich jetzt nicht auf den ersten Blick so wahnsinnig gut zusammen, aber also sie kriegt es super hin. Also sie beobachtet die Natur genau, wie verändert sie sich, wie steigt der Wasserspiegel an, was macht es mit den Pflanzen, was macht es mit den Tieren, wie geht es ihrem Gemüsegarten und so weiter. Also das ist, das sind so diese Kleinigkeiten. Über viele, über weite Strecken hinweg passiert wirklich so gut wie nichts. Aber das Buch hält einen trotzdem oder hat mich bei der Stange gehalten.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Das klingt für mich im ersten Moment total bedrückend. Und würde für mich so ein bisschen die Gefahr bergen, dass es mich so runterdrückt, dass ich gar keine Lust habe, mehr weiterzulesen.
Also die Grundsituation ist natürlich schon bedrückend, weil man weiß von Anfang an, das sind die Letzten wahrscheinlich. Aber das Innenleben der Person sieht ganz anders aus, weil sie sich eben damit arrangiert haben. Und insofern wird die Stimmung dann sehr ausgeglichen. Also das ist wirklich nicht so der Runterzieher, sondern es ist einfach ein Status quo.
Wahnsinnig spannend. Und zeigt mir gerade auch nochmal, ja, Literatur kann ja wirklich wie so ein Anknüpfungspunkt sein. Also wir wissen ja alle, es gibt eine Klimakatastrophe, sie ist im Gange, sie passiert, teilweise sehr spürbar, aber irgendwie trotzdem ungreifbar. Und ich glaube, es braucht Geschichten, vielleicht auch Geschichten wie diese, um doch etwas greifbar zu machen. Und ich glaube, Literatur kann das und vielleicht kann auch Science Fiction das besonders gut.
Ich glaube, dass Science Fiction das wirklich gut kann. Also gut können muss eigentlich. Also weil Science Fiction den Kommentar abgeben kann, der jetzt gerade notwendig ist.
Also wenn's, ja. Das finde ich eigentlich ein richtig gutes Schlusswort für dieses Buch. Und dann verschwand die Zeit von Jesse Greengrass. Vielen Dank für diese tollen Empfehlungen. Ein Buch hast du noch, das kommt dann gleich, aber machen wir erstmal den Wechsel, weil Grit hat auch noch ein Buch hier auf der 7. Super. Wir haben den fliegenden Wechsel hinter uns gebracht und Grit, du bist nochmal da. Diesmal mit einem kleinen, feinen Band, in dem aber, glaube ich, ganz schön viel drinsteckt, und zwar Trauer ist das Ding mit Federn von Max Porter. Was hat dich an diesem Buch fasziniert und warum hast du es gewählt?
So viel gleichzeitig. Also das ist wirklich eins der Bücher, ich glaube, ich habe es schon 3 Dutzend Mal verschenkt auf Deutsch und auf Englisch. Ich würde sagen, es ist eins der ungewöhnlichsten, witzigsten und schönsten Bücher über Trauer, das ich kenne. Es sind nur um die 125 Seiten, es ist ganz kurz, es ist Prosa aus verschiedenen Perspektiven und alles ist wirklich ein Spektakel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Es ist ein Spektakel. Was macht denn dieses Buch aus deiner Sicht so spektakulär?
Ich glaube, spektakulär ist einmal, worum geht es? Eigentlich um eine tieftraurige Geschichte. Eine junge Mutter stirbt und hinterlässt einen Mann und 2 Kinder, 2 Söhne, die in ihrer Trauer verzweifelt sind und irgendwie erstmal gar nicht mehr wissen, was und wie. In diesen Haushalt kommt eine Krähe und diese Krähe bringt ganz schön viel Chaos mit. Das ist so eine anarchische Mary Poppins-Figur, die die Trauer, also es hat nicht so viel mit diesem ganz empathischen, ruhigen zu tun, sondern es ist eine Art Dämonenaustreibung. Was aber nicht heißt, dass der Trauer nicht Raum gegeben wird. Die Trauer ist da. Ganz angemessen. Und daran, also man sieht in diesen Perspektiven, die so unterschiedlich sind, auch eine unterschiedliche Art, die Welt zu sehen, mit Trauer umzugehen. Die Krähe hat sehr viel Sprachreim, Lust an Sprache, man lacht auch. Und das war eins der Bücher. Ich erinnere mich noch, ich habe es an einem See in Österreich dabei gehabt. Ich war mitten unter Menschen, es war strahlender Himmel. Und ich habe an diesem Strand gelacht und geweint in dieser Halböffentlichkeit. Und das ist mir als erwachsener Mensch nicht mehr so oft passiert, seitdem ich irgendwie in der Öffentlichkeit lese.
Das ist eine ganz schöne Ansage, ja. Ich erinnere mich noch so an meine Jugend, da haben mich Bücher und Geschichten so mitgerissen. Und ja, es ist tatsächlich viel seltener geworden, je älter ich geworden bin. Das stimmt. Ah, das ist ein tolles Versprechen eigentlich. Ein Buch, das so anrührt in so kurzer Zeit. Wir haben ja jetzt immer wieder auch versucht, so ein bisschen Bezüge herzustellen zu eurer, also von eurer Auswahl zu eurem Schreiben. Und mich würde jetzt interessieren, ob du einen Bezug siehst.
Wenn ich mal groß bin, will ich so gut werden wie Max Porter vielleicht. aber also ich glaube, das hat mir die Augen geöffnet, was Literatur eigentlich kann. Man kann natürlich irgendwie multiperspektivisch in der Prosa erzählen, aber wie viel dabei möglich ist, zeigt dieses Buch. Ich glaube, ich habe auch noch nirgendwo so eine real sich anfühlende Kinderperspektive gesehen, wie hier in den Boys. Und habe dann irgendwie auch versucht, mit Perspektiven, mit denen ich auch arbeite, so einen Funken mit rüberzunehmen vielleicht. Und auch dieses schwere Themen aushalten können, aber trotzdem noch so einen kleinen Witz behalten, ist auch etwas, das ich mir absolut als Vorbild nehmen möchte. Ja. Mhm.
Toll. Du hast jetzt die englische Originalvariante noch dabei. Ist ja immer so ein Thema, so Übersetzungen. Ist die Übersetzung gelungen?
Die ist ganz großartig. eigentlich, also ich finde, die ÜbersetzerInnen müssten mindestens genauso groß wie Porter selbst auf das Cover. Also man kann vielleicht ein Beispiel bringen. Ich habe mir was rausnotiert in der ersten Krähe. Wo ist es denn? Ah ja, genau. Ah, da finden wir es. Jetzt muss ich noch kurz auf Englisch suchen. Genau. Lind, Flag, Gag, Pack, Neck. The whole place was heavy morning. Every surface dead mom. Every crane, tractor, coat, welly covered in a film of grief. So, das klingt super dicht. Und die deutschen Übersetzer, das sind ein paar. Das war Matthias Göritz und Uda Strettling. Ganz großartig. Machen daraus. Flusen, Flack, Gack, Pack, Sack, die ganze Bude ein Trauerfall, jeder Zentimeter tote Mom, jeder Buntstift, Trecker, Mantel, Gummistiefel mit Trauerstaub bedeckt.
So. Toll.
Und dieser Film of Grief mit Trauerstaub bedeckt, das ist, finde ich, sehr gelungen. Und keine Angst, die Krähe spricht speziell, die anderen Perspektiven sind. Also es fällt einem auch so unglaublich leicht, da reinzukommen. Das ist kein Buch, bei dem man viel mitarbeiten muss, aber in dem so viel geschieht und das einen berührt. 125 Seiten. Bitte, bitte alle lest dieses Buch.
Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich bin überzeugt. Vielen Dank für eine weitere fantastische Empfehlung. Ich werde langsam, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das alles lesen soll, aber das lässt sich ja schnell weglesen.
Mach das zuerst, das ist so cool.
Ich mach das zuerst, okay. Trauer ist das Ding mit Federn von Max Porter. Und wir haben die Lesereise fast bestritten. Wir brauchen noch eine Ebene, die 8. Und da sehen wir uns dann wieder. So, Ebene 8. Jetzt sieht man natürlich gar nicht runter in den Galeriesaal, ne?
Stimmt. Ach,
aber wir haben es ganz gemütlich hier.
Kunst, Kunst, Kunst.
Zwischen der Kunst und wie Kunst und Roboter zusammenhängen. Oh. Oder sagen wir mal Design. Design und Roboter zusammenhängen. Das erfährt man so ein bisschen in diesem Band. Ja. Hello Robot, ja. Design zwischen Mensch und Maschine. Was hat es mit diesem Buch auf sich?
Also es ist wirklich ein ganz großartiger Ausstellungskatalog. Also die Ausstellung hat 2017 in Deutschland in Weil am Rhein Station gemacht im Vitra Museum und ich war dann gleich da und habe sie mir angeguckt und ich voller Vorfreude und ich wurde nicht enttäuscht. Also sie beschäftigt sich wirklich mit der Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Also wir nähern uns ja immer mehr aneinander, einander an. Also vom Hörgerät, Herzschrittmacher bis...
Smartphone ist ja auch schon eine Verlängerung vom Körper geworden.
Genau.
Ja?
Und die Ausstellung beschäftigt sich damit. Und zwar hat die Ausstellung auf der einen Seite reale Entwicklungen vorgestellt, also wie zum Beispiel Roboter, die Soldaten aus Kriegsgebieten rausholen oder freundliche kleine Roboter, die bei der Pflege unterstützen oder die demenzkranken Menschen helfen. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Es gab aber vor allem viel Designobjekte und viele Beiträge von Künstlern, die sich damit auseinandergesetzt haben, und zwar meistens auf sehr ironische Art und Weise. Mhm. Was die Ausstellung selber vermieden hat. Also die Ausstellung war weder technikgläubig noch auf Abstand, sondern die hat neutral präsentiert, was eben gerade läuft auf dem Gebiet. Aber die Kunst, die Künstler, die Designerinnen haben das ironisch kommentiert. Mhm. Also ich kann mich auch zum Beispiel noch an ein Bild erinnern, das hieß, glaube ich, Android Birthday, von einem, da war ein Androidenmädchen abgebildet, die versucht, ihre Geburtstagstorte, die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte auszublasen, was natürlich nicht geht. Ja, das war halt immer so dieses Spiel zwischen Sein und Schein und Menschsein und Maschinesein und wahnsinnig spannend.
Das ist ja auch tatsächlich eine Frage, die Schreibende jetzt wirklich verstärkt beschäftigt. Also ChatGPT, ich arbeite manchmal damit und ich hätte vor einem Jahr hätte ich gesagt, das würde ich niemals machen. Mhm. Niemals machen, weil das ist ja meine Ehre als Kreative. Ja. Aber wenn es um so Titel geht zum Beispiel, dann nehme ich das inzwischen so als Hilfe. Mhm. Und ich finde es ganz spannend, mich selbst da auch zu beobachten, wie ich erst aus einer völligen Distanzierung mich so langsam dann doch rantaste und Möglichkeiten finde, damit umzugehen und zu arbeiten.
Aber das ist ja eigentlich auch der, sag mal, normale Weg. Also die Technik ist da. Wir müssen sie sinnvoll nutzen. Ja. Überlegt nutzen. Das, ob das jetzt AI in der Kunst ist, auch ein Riesenthema, oder eben AI, was Texte anbelangt. Mhm. Ja, klar, das beschäftigt uns, wird uns sehr lange beschäftigen. Mhm. Ja. Ja.
Wie geht's dir damit als Schriftstellerin?
Also ich muss sagen, ich nutze es gar nicht. Mhm. Ich habe es mal versucht. Ich habe es mal versucht, für Klappentexte zu nutzen, einfach nur, manchmal kommt ja vom Verlag so, hast du eine Idee für einen Klappentext oder so, und dann, ja, war alles ziemlich unbrauchbar, und da dachte ich, okay, also es ist schön, dass ich da selber noch gefordert bin, es lässt sich nicht alles auf Knopfdruck erledigen. Mhm. Insofern, also ich muss sagen, ich momentan stehe ich dem Ganzen noch recht gelassen gegenüber.
Mhm. Gibt es noch ein Highlight aus der Ausstellung,
also da gibt's,
das dir
so
im Gedächtnis
viele
ist?
Highlights. Also ich blätter immer in dem Katalog, wenn ich vor einem neuen Projekt stehe. Mhm. Weil das eine oder andere Objekt oder angelehnt an das eine oder andere Objekt wird immer in einer Kurzgeschichte oder in meinen Roman irgendwie verwurstet. Als Teil des Plots oder als Teil des Settings, um da eben mehr Detail reinzubringen in dieses Worldbuilding. Mhm. Und da gibt es so viele tolle Beispiele. Also ich habe zum Beispiel ein Objekt ein bisschen modifiziert von Dan Chen, heißt der Künstler. Das ist ein kleines Roboterobjekt, das einer Person, die am Schreibtisch sitzt und arbeitet, ab und zu mal über die Schulter streicht oder die Hand tätschelt, so aufmunternd, ja, weil es macht ja sonst keiner. Mhm. Und das habe ich in der Kurzgeschichte eingebaut. Oder es gibt die Urne, mit der man sich jeden Tag selbst kremieren kann. Die habe ich auch eingebaut irgendwo. Also wirklich tolle Sachen dabei.
Das ist eine Fundgrube. Und würdest du sagen, das ist auch für Leute spannend, die Ausstellung leider nicht besuchen konnten?
Schon, weil die Texte sind sehr gut. Ich meine, natürlich gab es damals auch viele Videoinstallationen zu sehen, viele Kurzfilme. Klar, da sind jetzt eben nur immer Standbilder abgedruckt, aber es ist auf jeden Fall interessant durchzublättern und einfach auch mal zu gucken, mit was ich das zum Beispiel das Smart Home, das irgendwann mal völlig aus dem Ruder läuft. Also es ist ja ein altes Thema, ja schon so mit Pee-wee und so früher, aber immer noch aktuell, immer wieder aktuell.
Toll. Ja, eintauchen in die Welt der Roboter. Und was bedeutet das für uns Menschen?
Ja.
Hochspannend. Vielen Dank für diese Empfehlung. Hello Robot, kann man hier ausleihen. Danke. Das letzte Buch dieser Reise, und ich hoffe, der Titel von dem Buch steht jetzt nicht für das, was wir die letzte Stunde gemacht haben. Es heißt nämlich Ich fühl's nicht von Liv Strömquist. Es ist eine Graphic Novel. Da habe ich mich gefreut, dass du das vorgeschlagen hast. Ich kenne die Bücher von ihr und ich bin großer Fan. Warum hast du uns diese Graphic Novel mitgebracht?
Also das ist eine ganz großartige Graphic Novel. Warum Graphic Novels? Ich mochte schon immer Graphic Novels, aber für mich sind Graphic Novels das absolute Geheimrezept, wenn man mal in einer Leseflaute ist. Also mir geht es so, ich weiß, ich liebe Literatur, ich verbringe viel Zeit meines Lebens mit Schreiben, mit Lesen, aber manchmal geht das irgendwie nicht. Irgendwie hat man sich leer gelesen und hat aber irgendwie Lust darauf zu blättern. Und Graphic Novels schaffen es manchmal auf so einer Zwischenebene, Bild und Text, mich dann zu erreichen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, gerade geht gar nichts. Und kaum jemand erreicht mich so gut wie Liv Strömquist, einfach weil sie klug ist, sie ist witzig. Und in diesem Buch geht es um die Liebe, die große, alte, gute Liebe, beziehungsweise die neue Variante davon. Und was sie macht, ist ganz clever in so... in Comicbildern. Sie findet irgendwie so Pastelltöne mit Delfinen, um irgendwie auch so Liebe und Kitsch, aber mit so einer feinen Ironie rüberzubringen. Sie schafft es, Philosophinnen und Philosophen auf eine sehr einfache, witzige, zugängliche Art und ihre Thesen zusammenzufassen. Genau, die Delfin-Doppelseite, die ich sehr liebe. 90er-Jahre-Poster. Das ist ein Plädoyer dafür. Und ja, sie schafft das auch mit so popkulturellen Phänomenen zu verknüpfen. Hier geht es zum Beispiel darum, dass Leonardo DiCaprio berüchtigterweise immer Freundinnen hat, die um die 25 sind. Und wenn diese unglaublich gut aussehenden jungen Frauen so austauschbar scheinen in seiner seriellen Monogamie, was heißt das denn über die Liebe? Welchen Begriff hat man denn dann? Und Liv Strömquist analysiert das mit Thesen zum Beispiel von Eva Illou, die Männlichkeitsbilder und Weiblichkeitsbilder untersucht. Und sie hat zum Beispiel die These, früher war eine Familie zu haben, ein Statussymbol als erfolgreicher Mann zu gelten. Man hat den Stammhalter gebraucht, der den Betrieb übernimmt. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so. Es gibt andere Marker. Zum Beispiel sollte man psychisch oder also emotional unabhängig sein, ökonomisch erfolgreich. Es gibt Bilder wie so ein Lonely Cowboy und irgendwie Leo, der erfolgreicher und reicher Mann ist. Und kann denn so jemand überhaupt Familie wollen sollen? Und es fällt das nicht eher der Frau zu, dieses wollen sollen? Während früher sich Frauen vielleicht widerstrebt haben, ein Heiratsversprechen allzu schnell anzunehmen, weil es war diese eine große Entscheidung, die sie überhaupt machen könnten. Während heute viele andere Entscheidungen getroffen werden können und müssen. Und bei all dem ist sie keine Pessimistin. Mhm. Sie hat trotzdem irgendwie so einen warmen Blick auf Menschen, erzählt auch ganz viele Liebesgeschichten aus der Historie von berühmten Menschen, von AutorInnen, von PhilosophInnen und man lacht sich dabei einfach kaputt. Ja. Schaut rein, das ist ganz toll.
Das ist, genau, es hat eine große Leichtigkeit und regt aber auch wahnsinnig zum Nachdenken an und öffnet den Blick. Und ich glaube, dieses Format Graphic Novel eignet sich eigentlich auch echt richtig gut, um so Konzepte, abstrakte Ideen wirklich bildhaft zu machen und damit auch wieder greifbar. Ja, toll. Ich finde es klasse, weil das spannt jetzt mega den Bogen zum Beginn unserer Reise. Wir haben nämlich feministisch angefangen mit der Revolte in der Rockmusik und wir hören feministisch auf. Mit Ich fühl's nicht. Vielen Dank, Grit, vielen Dank, Regine, für diese mal wieder sehr augenöffnende Lesereise. Ich hatte riesig Spaß mit euch. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was zuletzt von euch erschienen ist, aber mein Zettel liegt da vorne. danke, Maike. Von Regine kann man gerade frisch lesen eine Kurzgeschichtensammlung. Richtig, also wenn man an der Science Fiction dranbleiben möchte, dann lest Der achte Kontinent, das sind Science Fiction Stories, unter deinem Pseudonym Chris Brin. Und von Grit ist Der Tunnel. Tunnel, große Leseempfehlung, nochmal an dieser Stelle ausgezeichnet mit dem Anna-Haag-Preis. Ja, und in diesem Sinne, wir runden es ab. Wir sind durch. Danke euch fürs Mitlaufen und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Genau.
Ja. In der schönsten Bibliothek der Welt.
Ist das noch auf Kamera?